Hallo. Ein wichtiger Hinweis: Dieser Podcast wurde erstellt mit Unterstützung von ChatGPT, NotebookML und Ideogramm.ai für das Beitragsbild. Und jetzt geht's los. Stell dir vor, du gehst abends ins Bett und denkst, dein kleiner, unscheinbarer Vereinsblog oder deine Firmenwebseite ist perfekt abgesichert.
Ja, das ist dieses typische, trügerische Sicherheitsgefühl.
Genau. Alles funktioniert, die Ladezeiten sind gut. Doch während du schläfst, wirst du rechtlich gesehen, also komplett ohne dein Wissen, zum Betreiber einer internationalen Phishing-Zentrale.
Und das ist leider überhaupt kein theoretisches Gedankenspiel.
Absolut nicht. Das ist bittere Realität. In unserer heutigen Themenreise beleuchten wir ein massives Sicherheitsthema mit dem Stand vom Juni 2026. Es dreht sich alles um eine hochkritische Sicherheitslücke im Joomla Content Editor, kurz GCE.
Das ist wirklich ein Standardtool für sehr viele Betreiber.
Richtig. Die offizielle Kennung lautet übrigens CVE 2026-48907. Wir betrachten heute im Detail, wie ein technisches Versäumnis, also ein schlichtweg nicht eingespieltes Update, sich in rasantem Tempo in ein juristisches Minenfeld verwandelt.
Ja, das geht auch viel schneller, als man denkt.
Und wir klären natürlich auch die forensischen Schritte, die du zwingend einleiten musst, wenn dein System kompromittiert wurde. Weil einfach nur ein Update anklicken, das reicht da nicht mehr.
Definitiv nicht. Der Übergang von der reinen IT-Infrastruktur in die juristische Verantwortung, der ist bei modernen Webanwendungen mittlerweile komplett fließend geworden. Ein Softwarefehler ist längst keine isolierte Angelegenheit mehr.
Also nichts, wo der Webmaster sagt, ach, das mache ich nächsten Monat mal.
Genau. Die technische Integrität eines Systems und die rechtliche Haftbarkeit des Betreibers, die sind untrennbar miteinander verschmolzen. Sobald wir über Schwachstellen wie diese im JCI sprechen, bewegen wir uns sofort in einem Raum, in dem digitale Nachlässigkeit handfeste rechtliche Konsequenzen hat.
Um diese Konsequenzen für dich greifbar zu machen, müssen wir aber erstmal zwingend auf die technische Ebene hinabsteigen. Wir müssen verstehen, wie dieser Exploit eigentlich mechanisch funktioniert.
Das ist wichtig, ja.
Weil das populäre Bild vom Hacker, der eine Webseite mit Totenköpfen verunstaltet, also dieses sogenannte Defacement, das ist ja völlig überholt, oder?
Absolut überholt. Wenn jemand heute eine Startseite sichtbar zerstört, ist das für einen professionellen Angreifer ein ziemlicher Anfängerfehler.
Weil der Betreiber das ja sofort sieht.
Exakt. Der sieht das, zieht den Stecker und nimmt den Server vom Netz. Moderne Angriffe zielen stattdessen auf Persistenz ab. Ein Angreifer möchte um jeden Preis unentdeckt bleiben.
Das ist dann diese geräuschlose Übernahme.
Genau. Und die Schwachstelle im Joomla Content Editor aus dem Juni 2026 ist ein Paradebeispiel dafür. Der JCE ist ja keine exotische Nischenerweiterung. Das ist eines der am weitesten verbreiteten Standardwerkzeuge zur Textformatierung in Joomla.
Fast jeder nutzt den.
Ja. Und diese Schwachstelle, also CVE 2026-98-07, die erlaubt es Angreifern, völlig neue Editorprofile anzulegen. Das Kritische daran ist die Art und Weise, wie die Authentifizierung umgangen wird.
Wie genau passiert das, also technisch gesehen?
Es handelt sich um einen Fehler in der Validierung von Eingabedaten. Und zwar während bestimmter asynchroner Anfragen, sogenannte AJAX-Requests. Das System prüft an dieser Stelle einfach nicht sauber, ob derjenige, der den Request sendet, überhaupt ein gültiges Session-Cookie für den Administrationsbereich hat.
Warte mal, das bedeutet also, ich brauche als Angreifer weder einen Benutzernamen noch ein Passwort?
Richtig, gar nichts davon.
Ich sende einfach einen präparierten Web-Request an das System und dieser manipuliert den Editor dann so, als käme der Befehl von einem echten eingeloggten Administrator.
Ganz genau so funktioniert das.
Das ist ja Wahnsinn. Das ist, als würde jemand nicht einfach ein Schaufenster einwerfen, sondern sich mit einem nachgemachten Schlüssel leise in deinen Keller schleichen und dort eine illegale Fälscherwerkstatt aufbauen, während du oben im Bett liegst und schläfst.
Das ist ein sehr treffender Vergleich. Und in dieser Werkstatt arbeiten dann aber keine Menschen, sondern automatisierte Skripte. Die initialen Angriffe werden nämlich von Bots durchgeführt.
Die scannen dann das ganze Netz.
Ja, die suchen systematisch nach dem digitalen Fingerabdruck von genau diesen verwundbaren JCI-Installationen. Die schicken einfach massenhaft Anfragen heraus.
Und wenn ein Server dann positiv antwortet?
Sobald der Server antwortet, feuert der Bot den Exploit ab. Er legt ein neues Profil an und nutzt die eigentlich legitime Funktion des Editors, um Dateien hochzuladen.
Aber er lädt wahrscheinlich kein schönes Bild für den nächsten Blogbeitrag hoch.
Nein, natürlich nicht. Er lädt schädlichen PHP-Code hoch. Und sobald diese Datei auf dem Server liegt und über den Browser aufgerufen wird, wird der Code ausgeführt.
Verstehe. An diesem Punkt hat der Angreifer dann das etabliert, was man in der IT eine Webshell nennt. Richtig?
Korrekt. Eine Webshell.
Das ist ja im Grunde eine versteckte Hintertür, die mit den Rechten des Webserver-Benutzers läuft. Also meistens sowas wie www.data bei Linux-Systemen.
Genau, der.
Und damit hat der Angreifer Zugriff auf alles, was dieser Benutzer auch darf. Er kann Konfigurationsdateien auslesen, wo vielleicht Datenbankpasswörter im Klartext stehen. Er kann neue Skripte ablegen oder den Server nutzen, um zehntausende Spam-Mails zu verschicken.
Ja, die Möglichkeiten sind da fast unbegrenzt.
Und das Perfide ist ja, für den normalen Besucher und auch für mich als Betreiber, der sich ins Backend einloggt, sieht die Seite im Frontend völlig fehlerfrei aus.
Das ist der Punkt. Die Infrastruktur wird komplett gekapert, ohne die eigentliche Funktion der Seite im geringsten zu stören. Der Angreifer nutzt deine Serverressourcen für Phishing-Kampagnen oder manipuliert Suchmaschinen-Rankings durch versteckte Links.
Oder infiziert sogar die Geräte meiner Besucher, oder?
Ja, auch das passiert sehr oft über modifizierte JavaScript-Dateien. Und oft wird der Betreiber erst dann überhaupt aufmerksam, wenn der eigene Mail-Server plötzlich auf internationalen Blacklist steht.
Oh ja, wenn keine einzige Geschäfts-E-Mail mehr beim Kunden ankommt.
Richtig, weil das System als Spam-Schleuder markiert wurde. Und zu diesem Zeitpunkt läuft der Angriff dann meistens schon seit Wochen unbemerkt.
Das wirft für mich eine ganz fundamentale Frage auf. Wenn diese Übernahme derart lautlos passiert und der Angreifer tief im Dateisystem wühlt, wann genau überschreiten wir da die rote Linie zum Datenschutzrecht?
Sehr gute Frage.
Weil meine Vermutung wäre jetzt erst dann, wenn der Angreifer aktiv riesige Kundendatenbanken kopiert und im Darknet verkauft. Vorher ist es ja eigentlich nur ein kompromittierter Server.
Und genau das ist ein extrem weit verbreiteter Irrtum, der Seitenbetreibern massiv auf die Füße fällt. Das europäische Datenschutzrecht, speziell die DSGVO, setzt die Hürde für personenbezogene Daten nämlich wesentlich niedriger an.
Also nicht erst bei Kreditkarten oder so.
Nein, wir sprechen hier nicht nur von Kreditkartendaten, Gesundheitsakten oder riesigen Profiling-Datenbanken. Ein ganz gewöhnliches Kontaktformular, das den Namen, die E-Mail-Adresse und die IP-Adresse des Absenders verarbeitet.
Okay.
Allein das fällt bereits vollumfänglich unter diesen Schutz.
Heftig. Das heißt also, wenn mein kleiner Kaninchenzüchterverein einmal im Monat über das Kontaktformular eine Anfrage bekommt und diese Daten landen in der Joomla-Datenbank, auf die der Angreifer durch diese Webshell potenziell Zugriff hatte.
Ja.
Dann stecke ich rechtlich gesehen schon mitten in einem DSGVO-Vorfall.
Ja, absolut. Artikel 32 der DSGVO definiert ganz klar die Sicherheit der Verarbeitung. Jeder Verantwortliche muss geeignete technische und organisatorische Maßnahmen treffen, um ein angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten.
Und dazu gehört dann auch, das System aktuell zu halten.
Richtig. Dazu gehören Vertraulichkeit, Integrität und eben die Belastbarkeit der Systeme. Wenn eine kritische Sicherheitslücke wie die CVE 2026-48970 öffentlich dokumentiert ist und Patches verfügbar sind, gehört das Einspielen dieser Updates zu den absoluten Grundpflichten.
Das leuchtet ein.
Wer sein System wissentlich oder aus schlichter Nachlässigkeit über Wochen ungepatcht im Netz belässt, der verletzt diese Sorgfaltspflicht fundamental. Und es spielt juristisch überhaupt keine Rolle, ob es sich um einen Weltkonzern oder deinen kleinen Kaninchenzüchterverein handelt.
Wahnsinn. An dieser Stelle begegnet mir in der Praxis aber oft eine, wie ich finde, äußerst gefährliche Verteidigungsstrategie von Betreibern.
Was sagen die dann?
Die bemerken den Hack und sagen dann, wir wissen ja gar nicht, ob Daten abgeflossen sind, es gibt keine Beweise für einen Diebstahl der Kundendaten, also dokumentieren wir das einfach als reinen Serverausfall und ignorieren den Datenschutz. Die fehlende Beweisbarkeit ist in diesem Fall doch selbst das Vergehen, oder nicht?
Diese Analogie trifft den Kern der Gesetzgebung absolut perfekt. Die DSGVO basiert nämlich auf dem Prinzip der Rechenschaftspflicht. Wenn du nicht nachweisen kannst, dass die Daten während einer monatelang offener Hintertür sicher waren, dann müssen die Aufsichtsbehörden einfach von einem hohen Risiko für die Betroffenen ausgehen.
Also ist Unwissenheit hier kein Schutz?
Im Gegenteil. Genau dieses Nichtwissen, also das Fehlen von Serverlogs, das Unterlassen einer echten forensischen Untersuchung der Datenbanken, das ist rechtlich enorm gravierend. Es löst zwingend die Mechanismen der Artikel 33 und 34 aus.
Lass uns diese beiden Artikel mal ganz konkret machen für unsere Zuhörer. Wenn ich am Freitagabend um 18 Uhr merke, Mist, mein System ist voller Schadcode, dann beginnt eine unsichtbare Stoppuhr zu kicken, richtig?
Exakt. Artikel 33 verlangt, dass eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden an die zuständige Aufsichtsbehörde gemeldet wird.
Das heißt, das Wochenende zählt da voll mit rein.
Ja, leider. Wenn du den Vorfall am Freitagabend bemerkst, läuft die Frist über das Wochenende unerbittlich weiter. Bis Montagabend musst du der Behörde darlegen können, was passiert ist, wie viele Datensätze betroffen sein könnten und welche Gegenmaßnahmen du ergriffen hast.
Das ist sportlich.
Und wenn das Risiko für die Rechte und Freiheiten der Personen als hoch eingestuft wird, dann greift zusätzlich noch Artikel 34.
Aber was bedeutet der?
Dann bist du verpflichtet, alle betroffenen Nutzer proaktiv zu informieren. Du musst also deinen Kunden oder Vereinsmitgliedern erklären, dass ihre Daten durch ein versäumtes Software-Update möglicherweise in die Hände von Kriminellen geraten sind.
Krass. Das ist ja nicht nur ein rechtliches Risiko, das ist ein absoluter Albtraum für die Reputation eines Unternehmens. Damit stellt sich mir sofort die Frage nach der Haftung. Wer zahlt letztlich die Rechnung für den Schaden?
Das ist ein sehr komplexes Feld.
Angenommen, ein betroffener Nutzer erfährt davon, dass seine E-Mail-Adresse wegen meiner Nachlässigkeit für Phishing missbraucht wird. Dieser Nutzer wird doch Ansprüche gegen mich als Betreiber geltend machen.
Ja, mit großer Sicherheit.
Aber als Geschäftsinhaber denke ich mir ganz vielleicht, Moment mal, ich zahle meiner IT-Agentur jeden Monat 500 Euro für einen Wartungsvertrag, die sollen das regeln. Kann ich diese Haftung einfach so vertraglich nach unten durchreichen?
Da wird es rechtlich extrem vertragsspezifisch. Eine Haftungsweitergabe an Dienstleister ist natürlich möglich, aber das erfordert glasklare Vereinbarungen.
Was heißt das konkret?
Wenn der Wartungsvertrag das regelmäßige, zeitnahe Einspielen von Sicherheitsupdates für Erweiterungen wie eben den JCE-Editor explizit umfasst, die Agentur dies aber nach Bekanntwerden der Lücke im Juni 2026 wochenlang versäumt hat, ja, dann kann sie in Regress genommen werden.
Okay, das leuchtet ein.
Es gibt aber auch genau die umgekehrte Situation. Die Agentur bietet das Update proaktiv an, rät dringend zur Installation, aber der Kunde lehnt ab.
Warum sollte er das tun?
Naja, weil er vielleicht befürchtet, das Update könnte das Layout zerschießen oder weil er einfach in dem Moment Kosten sparen will.
Ah, okay.
Und in diesem Fall muss die Agentur die Ablehnung des Kunden gerichtsfest dokumentieren. Ohne diesen schriftlichen Nachweis der Warnung steht die Agentur im Ernstfall nämlich voll in der Schusslinie.
Dann gibt es neben den Nutzern und den Agenturen ja noch den Staat, der sich ebenfalls einschaltet, oder?
Richtig. Artikel 83 der DSGVO regelt die Verhängung von Geldbußen. Wenn Aufsichtsbehörden feststellen, dass elementare technische Schutzmaßnahmen vernachlässigt wurden oder diese 72-Stunden-Meldepflicht schlicht ignoriert wurde, können sie massive Strafen verhängen.
Und die sind nicht gerade niedrig, oder?
Nein. Die Gesetzgebung formuliert unmissverständlich, dass diese Bußgelder wirksam, verhältnismäßig und vor allem abschreckend sein müssen. Eine nachgewiesene Ignoranz gegenüber sogenannten N-Day-Exploits, also Schwachstellen, für die es schon längst öffentliche Patches gibt, wird von den Behörden in der Regel nicht als leichtes Versehen abgetan.
Gut, ich spiele hier jetzt aber mal den Advocatus Diaboli und fordere dieses Prinzip ein bisschen heraus.
Nur zu.
Selbst Tech-Giganten mit Milliardenbudgets für IT-Security werden ja am laufenden Band gehackt. Es gibt Zero-Day-Exploits, gegen die selbst die allerbesten Administratoren kurzfristig völlig machtlos sind.
Ja, das stimmt.
Warum werde ich dann als Betreiber einer kleinen mittelständischen Webseite mit Bußgeldern bedroht, wenn hochprofessionelle, vielleicht sogar staatlich unterstützte Hackergruppen mit enormer krimineller Energie in mein System eindringen? Es gibt schließlich keine hundertprozentige Sicherheit in der IT.
Das ist ein sehr valider Punkt. Aber die Aufsichtsbehörden verlangen ja auch gar keine absolute Unangreifbarkeit. Die wissen auch, dass das technisch unmöglich ist. Die juristische Bewertung unterscheidet hier extrem präzise zwischen dem Status, einfach ein Opfer zu sein, und dem Tatbestand der echten Fahrlässigkeit.
Okay, wie sieht dieser Unterschied in der Praxis aus?
Wenn du durch eine völlig neuartige, unbekannte Schwachstelle kompromittiert wirst, aber nachweisen kannst, dass dein System bis zu diesem Moment auf dem absolut aktuellsten Stand war, dass verschlüsselte Backups existieren und du den Vorfall professionell, am besten nach BSI-Standards, gemeldet hast, dann wirst du rechtlich als Opfer behandelt.
Also habe ich dann meine Hausaufgaben gemacht.
Genau. Die Bußgelder richten sich vielmehr gegen das Unterlassen. Wer öffentliche Warnungen ignoriert, keine Logs führt und sein System digital verstauben lässt, der macht aus einem externen Angriff ein internes Organisationsverschulden.
Verstehe. Es wird also der Umgang mit dem Risiko bewertet, nicht das unglückliche Ereignis eines Hacks an sich.
Exakt so ist es.
Okay, dann lass uns doch mal das Worst-Case-Szenario durchspielen. Die Sicherheitswarnung ist da. Ich logge mich auf meinen Server ein und sehe verdächtige PHP-Dateien in Verzeichnissen, wo eigentlich nur Bilder liegen dürften. Mein erster Impuls als technischer Laie wäre jetzt, ich klicke im Joomla Backend ganz schnell auf Update, ändere mein Administrationspasswort und hoffe einfach, dass der Spuk vorbei ist.
Das ist verständlich, aber es ist der gefährlichste Reflex bei einem Sicherheitsvorfall überhaupt.
Weil der Einbrecher schon im Haus ist.
Genau. Es hilft dir recht wenig, wenn du das Schloss an der Vordertür austauscht, während der Angreifer schon in deinem Keller sitzt. Ein Update schließt lediglich den initialen Eintrittsvektor.
Die Tür wird also zugemacht.
Ja. Die CVE 2026-48970 wird dadurch zwar gepatcht, der Angreifer kann über diesen spezifischen Weg nicht noch einmal neu eindringen, aber die etablierten Webshells, die manipulierten Skripte und die neu angelegten Benutzerkonten, die bleiben im Dateisystem bestehen. Die überleben das Update völlig problemlos.
Das heißt, der Angreifer ist weiterhin drin?
Ja. Schlimmer noch, wenn du dein Passwort änderst, während so eine Webshell noch aktiv ist, kann der Angreifer dieses neue Passwort sofort mitprotokollieren.
Oh wow, das ist natürlich der absolute Albtraum. Was ist also der allererste forensische Schritt? Wenn ich den Server nicht einfach voreilig, sagen wir mal, platt machen darf, weil ich sonst den digitalen Tatort für die Untersuchung der Behörden vernichte, wie starte ich dann eine sinnvolle Incident Response?
Der erste und allerwichtigste Schritt ist die Sicherung aller flüchtigen Daten, und zwar bevor sie überschrieben werden.
Also Logs sichern.
Genau. Du musst sofort die Access-Logs und Error-Logs des Webservers wegsichern. Diese Logdateien sind deine einzigen objektiven Beweismittel. In ihnen kannst du später nachvollziehen, ob bestimmte Post-Requests an die verwundbare JCE-Komponente gesendet wurden und von welchen IP-Adressen diese überhaupt stammten.
Und wenn ich das habe?
Erst wenn dieser Zustand sicher dokumentiert ist, kannst du das System vom Netz nehmen. Anschließend beginnt dann die mühsame Suche nach den Payloads.
Weil die sich verstecken?
Angreifer verstecken ihren Code meisterhaft. Ein schädliches Skript sieht selten aus wie ein offensichtlicher Virus. Es versteckt sich in den EXIF-Daten von scheinbar harmlos wirkenden JPG-Bildern oder es wird als Basis-64-kodierter String in eine reguläre Systemdatei wie die .htaccess initiiert.
Wahnsinn! Das bedeutet doch, ich muss das gesamte Dateisystem bitgenau mit einem nachweislich sauberen Backup vergleichen, oder?
Ja, das ist oft der einzige Weg.
Ich muss prüfen, ob neue JCE-Profile im System existieren. Ich muss die Datenbank nach injizierten Weiterleitungen scannen und sicherstellen, dass da keine systemfremden Skripte geladen werden. Wenn ich einfach nur ein älteres Backup einspiele, ohne die Lücke vorher zu schließen, ist das System ja vermutlich Minuten später durch die automatisierten Bots wieder infiziert.
Absolut richtig. Das alles erfordert eine wirklich strukturierte Vorgehensweise. Idealerweise nach einem Notfallplan, wie ihn das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, vorschreibt. Ohne einen solchen strukturierten Plan versinkt die Behebung sofort im Chaos.
Und während die IT das repariert, muss rechtlich auch was passieren.
Ja. Parallel zur technischen Bereinigung muss die rechtliche Bewertung durch einen Datenschutzbeauftragten erfolgen. Es muss präziser ermittelt werden, welche Daten in genau dem Zeitraum abfließen konnten, in dem die Hintertür offen stand.
Und was ist mit den Passwörtern?
Die Passwörter aller Systeme, inklusive FTP und Datenbanken, dürfen erst dann geändert werden, wenn absolut sichergestellt ist, dass sich keine Schadsoftware mehr auf dem Server befindet. Und jeder dieser Schritte muss detailliert protokolliert werden um gegenüber den Behörden die Wiederherstellung des sicheren Zustands auch beweisen zu können.
Das zeigt überdeutlich, dass Bequemlichkeit hier wirklich die teuerste aller Optionen ist. Fassen wir den Kern unserer heutigen Betrachtung mal für dich zusammen. Eine Schwachstelle wie im JCE-Editor ist kein triviales Layout-Problem. Ein kompromittiertes System ist ein akuter IT-Sicherheitsvorfall und löst unmittelbar Prüfpflichten im Sinne des Datenschutzes aus.
Genau das ist die Essenz.
Wer Updates aufschiebt und bei Verdachtsfällen lieber wegsieht, riskiert nicht nur die Integrität seiner Server. Er provoziert hohe Bußgelder und einen irreparablen Vertrauensverlust bei seinen Kunden und Partnern.
Und wenn wir diese Entwicklung mal konsequent weiterdenken, stellt sich eine tiefgehende Frage für unsere gesamte Infrastruktur.
Welche wäre das?
Unsere digitalen Systeme sind heute für Geschäftsprozesse genauso essentiell wie physische Produktionsanlagen oder Ladenlokale. Bewegen wir uns künftig auf eine rechtliche Realität zu, in der ein digitaler Einbruch nicht nur das Ausfüllen eines Meldeformulars erfordert, sondern per Gesetz eine obligatorische, sofortige Untersuchung durch spezialisierte digitale Ermittlungsbehörden nach sich zieht?
Das wäre ein massiver Schritt.
Ja. Und man muss sich fragen, wie belastbar und rechtssicher ist die digitale Lieferkette deines eigenen Projekts in exakt diesem Moment, wenn du an die vielen kleinen Erweiterungen und Plugins in deinem System denkst?
Das ist eine Fragestellung, der sich jeder Verantwortliche in der digitalen Welt stellen muss, und zwar bevor der Notfall eintritt. Am Schluss vielen Dank für Ihr Zuhören und denken Sie daran. KI kann Fehler machen und Dinge realistisch darstellen, die aber nicht der Wahrheit entsprechen. Dieser Podcast ist eine Produktion von der-itblog.de.